ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Natürlich nennt sich SWR1 Leutegast Lutz Geißler nicht selbst der Brotpapst. Ist das ein Spitzname, mit dem du ganz gut leben kannst?
Eher nicht. Also ich mag es ungern, so genannt zu werden.
Das habe ich schon zweimal gemacht.
Ja, ich überhöre es. Okay, das hat mal irgendwann eine Zeitung, glaube ich, in die Welt gesetzt. Und seitdem nehmen es alle als Standardbegriff für mich.
Ja. Wie würdest du dich vorstellen?
Eher neutral, also weiß nicht, Brotbäcker, Brotpapst sage ich jetzt schon, Brotexperte, das wollte ich sagen. Siehst du, es fährt schon ab.
Ich hab's dir schon eingeflüstert. Okay, Brotexperte, nehme ich auch. Aber jetzt sag mal, warum sollte ich eigentlich Brot selber backen? Weil wir ja haufenweise Bäckereien haben. Backhandwerk hat eine gute Stellung in Deutschland. Brot bringt man gleich mit Deutschland in Verbindung. Mhm. Warum ist es nochmal spannender, sein eigenes Brot zu backen?
Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist einfach, dass man kein gutes Brot mehr findet. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was für ihn gut ist und was nicht. Können wir drüber reden, aber letzten Endes hängt es von den eigenen Geschmacksempfindungen ab. Und der zweite Grund ist eine gesundheitliche Frage. Also vertrage ich das noch, was ich da bekomme, oder vertrage ich es nicht mehr? Und dann gibt es noch einen dritten, das hat bei mir so angefangen, Entspannung. Also wenn man irgendwie ständig nur an der Tastatur sitzt oder bei mir am Mikroskop und im Labor, dann braucht man irgendwann mal was Handgreifliches und fängt an zu backen.
Du bist nämlich eigentlich studierter Geologe,
ja, genau.
Diplom-Geologe. Mhm. Und bei dir hatte es dann, was ist das dann, was schon fast Meditatives?
Ja, definitiv. Ich habe ein Jahr lang im Labor gesessen und eigentlich nichts gesehen, außer bunte Flecken im Mikroskop und Zahlen und Buchstaben auf meinem Bildschirm. Und hab gemerkt, mir fehlt irgendwas, ich brauche irgendwas. Es hätte auch Stricken und Häkeln sein können, aber es ist halt Brot geworden.
Schön, das freut mich mehr. Also kann ich mehr mit anfangen als mit Stricken und Häkeln. Aber jetzt bist du dann ja eben kein gelernter Bäcker und gibst ganz viele Tipps zum Brotbacken. Wirft man dir das hin und wieder vor?
Ja, die Zeiten sind so langsam vorbei, finde ich. Also mittlerweile bin ich relativ etabliert, auch bei den Bäckern, die es interessiert. Ja. In der Anfangszeit war das schon so. Ich habe auch nie gesagt, ich weiß es besser als ihr, sondern es war immer auf Nachfrage. Aber das wird natürlich trotzdem irgendwann publik. Oder wenn jetzt wie hier im Radio irgendwie jemand mich was fragt zum Thema Brot, dann hören das natürlich auch gestandene Bäcker und meinen dann, was soll da dieser Geologe mir erzählen, was ich nicht schon selber weiß.
Und bei dir ist es ja nicht so, du hab's eben schon gesagt, über 20 Bücher, dein 22. Ist, glaube ich, gerade
frisch. 21.
21,
genau.
Okay.
Ja. Eins fehlt noch.
Da kommen bestimmt noch ein paar. Das sind ja nicht reine Rezeptbücher, sondern da gibst du mir ja auch nur ein bisschen fundiertes Wissen mit an die Hand. Also das heißt, du hast dich wirklich schon in dieses Thema eingearbeitet über Jahre.
Ja, genau. Ich hatte seit 2008 Zeit dazu. Also 17 Jahre mache ich das jetzt. Erst als Hobby, dann nebenberuflich und seit 11 Jahren jetzt hauptberuflich. Und mein Anspruch war es immer für mich selber, also es ging ja alles von mir aus, zu verstehen, was ich da tue. Ich bin ja Wissenschaftler, ich kann nicht einfach nur irgendwas tun. Ich möchte auch wissen, warum das so ist und wie es funktioniert. Und so entstand auch mein erstes Buch, weil es nichts gab, was erklärt hat, wie es wirklich funktioniert und wie die Hintergründe sind. Und es gibt also nichts, egal ob es jetzt Brot ist oder was anderes, was ich mache, wo ich nicht verstehen will, was der Hintergrund ist. Und deshalb kann ich nicht anders.
Dein aktuelles Buch heißt Kneten, Backen, Gut, bringt es eigentlich relativ auf den Punkt, ist allerdings auch schon, sage ich mal, zeigt ja so vom Titel her, dass es unfassbar einfach sein soll. Ich habe selber auch schon meine Brote gebacken, habe vielleicht nicht so viel Geduld, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Dir ist wichtig, auch eine jüngere Generation anzusprechen. Deshalb gibt es dann in diesem Buch auch Rezepte wie YOLO YOLO und Digger.
Genau. Also das Buch ist wirklich eine extreme Ausnahme von allen anderen Büchern, die ich bisher geschrieben habe, weil es eine Zielgruppe anspricht, die ich sonst nie anspreche, weil die Bücher eben so tiefgehend sind, also man auch wirklich Wissen vermittelt bekommt und man dranbleiben muss, damit das funktioniert. Das Buch ist jetzt so gestrickt, dass man einfach loslegen kann und dass man auch keine Erklärung bekommt. Also auch im Inhaltsverzeichnis kann man jetzt nicht sehen, was ist denn das jetzt für ein Brot? Ist es ein Roggenmischbrot oder Weizenmisch oder Weizensauerteigbrot? Sondern die haben einfach alle Fantasienamen, weil mir wichtig war, dass die noch gar nichts mit Backen zu tun haben. Und das sind die, sagen wir mal, 13- bis 30-Jährigen, würde ich es ungefähr eingrenzen als Zielgruppe, die sollen erstmal bloß fasziniert sein von Namen oder neugierig gemacht werden von den Brotnamen und dann blättern, ins Rezept gehen und dann sagen, sieht gar nicht so schwer aus, fange ich mal an. Ne? Also ohne, dass man vorher schon eine scheinbare Hürde aufbaut, indem man schon Dinge erklärt.
Also ich muss kein Diplom-Geologe sein, um mein erstes Brot zu backen.
Nein.
Von der Billigkette, wo ich mir die Brötchen selber in die Tüte packe, bis zum edlen Brotladen. Die Spanne bei uns in Deutschland, was Brot angeht, die ist riesengroß. Und Brot ist unser Thema in S-Fans, Leute. Mit dem Autor fast unzähliger Rezeptbücher, damit ich nicht wieder die falschen Zahlen nenne. 21. Lutz Geißler ist da. Sind wir noch in so einem Brotboom in Deutschland oder ist der gefühlt schon vorbei?
Man muss mal, glaube ich, unterscheiden, Bäckereiboom und Brotboom. Der Brotboom ist schon seit 100 Jahren vorbei. Also wir haben vor gut 100 Jahren doppelt so viel Brot gegessen wie heute und auch anderes Brot, nämlich Roggenbrot. Mhm. Heutzutage essen wir hauptsächlich Toastbrot.
Das ist das liebste Brot der Deutschen.
Das fand ich erstaunlich, auch. Ne?
Ja, allerdings.
Ja, scharf getoastet schmeckt alles.
Wahnsinn, okay.
Ja, was die Bäckereien angeht, haben wir auch einen starken Rückgang. Also ich glaube, wir waren nach dem Zweiten Weltkrieg bei über 50.000 Bäckereien. Jetzt sind wir bei gut 9.000. Mhm. Was sich nicht verändert hat, ist die Mitarbeiterzahl. Im Gegenteil. Ne? Also die Mitarbeiterzahl in den Bäckereien ist halbwegs konstant geblieben über die letzten Jahrzehnte. Zeigt aber auch, dass wir eine deutliche Verdichtung haben. Ne? Von kleinen Bäckereien hin zu großen Bäckereien. Jeder kennt die großen Filialbetriebe, die 20 bis 100, 120 Filialen haben und in einer Region dann sehr dominant sind. Wir haben auch eine Industrialisierung gehabt. Also die großen Backfabriken, die man im Supermarkt dann findet, entweder abgepackt mit verschiedenen Logos oder in den Aufbackstationen, das ist auch alles aus den gleichen Fabriken. Insofern essen wir noch viel Brot im Vergleich zu anderen Ländern, aber nur halb so viel wie vor 100 Jahren. Und die Bäckereien gibt es auch nicht mehr so viele, weiß ja jeder in seinem Viertel, wenn es da noch eine Handwerksbäckerei gibt, also eine Bäckerei, die da verkauft, wo sie auch bäckt. Das ist schon eher selten geworden.
Du hast gerade gesagt, über 9000, die heißen dann offiziell handwerkliche Bäckereien. Und da sind wir, glaube ich, schon direkt beim nächsten springenden Punkt.
Ja.
Wie viel Handwerk steckt denn eigentlich noch in den meisten Bäckereien?
Das kommt auf die Definition an. Und da sich der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks weigert, eine Definition rauszugeben, was für ihn noch Handwerksbäckerei bedeutet, was ein Bäcker Handwerk ist, kann man es auch nicht definieren. Das lässt es so ein bisschen in der Grauzone. Ne? Kann jeder sagen, ich bin Handwerksbäcker, aber das, was man, glaube ich, so im Volksmund darunter versteht, haben die meisten Bäckereien nicht mehr.
Was ist es denn für dich, eine Handwerksbäckerei?
Also der eine Punkt ist das, was ich gerade erzählt habe, ne? Dass der Bäcker noch da bäckt, wo er verkauft. Meinetwegen hat er noch einen zweiten Laden irgendwo, aber jetzt nicht 120 Filialen. Das widerspricht sich irgendwie.
Ja.
Das zweite ist, dass in das Brot nichts reinkommt, was da nicht rein muss. Also alles, was sozusagen Convenience-Ware ist, was er von Unternehmen zukaufen muss, die dasselbe eigentlich auch im Supermarkt anbieten, also Backmischungen, Vormischungen, Teiglinge, das entmündigt diesen Bäcker. Ne? Also er gibt seine Souveränität ab. Und das ist eigentlich ein wesentliches Merkmal von einem Handwerker generell, dass er souverän bleibt. Also dass er alles, was er nach draußen gibt, auch selbstständig herstellen kann und nicht abhängig ist von Zulieferern im weitesten Sinne. Mal abgesehen von der Mühle vielleicht.
Wenn das nicht definiert ist, wie du sagst, ganz klar, legst du dich dann da manchmal auch so mit der Bäckerinnung an, dass du es halt gerne genauer haben würdest?
Ja, was heißt Anliegen? Also ich finde schon, dass es angemessen ist, ab und zu mal eine Nadel irgendwo reinzupiksen und auf Missstände hinzuweisen. Da bin ich ja nicht der Einzige, der das macht. Das machen ja teilweise auch echte Bäcker, in Anführungszeichen echte Bäcker, also die es gelernt haben, die den Meistertitel haben. Da gibt es also auch innerhalb der Handwerkerschaft verschiedene Strömungen. Die kleinste davon ist die der Handwerksbäcker, wie ich sie verstehe. Andere sitzen es aus, ne? Also machen weder das eine noch das andere, halten sich zurück. Und das, was aber lobbymäßig vertreten wird, ist einfach eine Art von Bäckerhandwerk, ein Verständnis von Bäckerhandwerk, was eigentlich sehr industrienah ist.
Es gibt aber ja auch nicht jeder, wie du zum Beispiel, eine Forsa-Umfrage in Auftrag. Also um mal rauszufinden, wie hoch ist denn die Qualität in unseren Bäckereien so?
Ja, genau. Also das hat mich immer geärgert. Der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks gibt Unsummen an Geld aus für Whitewashing-Kampagnen, also um das Bäckerhandwerk besser darzustellen, als es aus meiner Sicht ist. Und das Geld wäre viel besser aufgehoben, mal zu schauen, was ist denn jetzt überhaupt im Bäckerhandwerk los? Das weiß nämlich auch der Zentralverband nicht wirklich. Wie backen denn jetzt unsere Bäcker, unsere Innungsmitglieder wirklich? Wie viel Ware kommt aus der Industrie in die Bäckereien? Was machen sie noch wirklich selber? Was sind die Probleme und Nöte? Und ich habe die Umfrage vor 2 Jahren in Auftrag gegeben. Da gab es, ich kriege ja einmal im Jahr meine Honorarrechnung von den Verlagen und da gab es eine Ausschüttung honorartechnisch, wo ich dachte, ui, das jetzt, also wenn ich jetzt, lasse ich mal Zahlen reinholen und habe dann mit Forsa zusammen eine Umfrage aufgebaut, habe auch genau geguckt mit Forsa, was ist denn repräsentativ und was nicht. Also wir haben das wirklich wissenschaftlich exakt auf eine Basis gesetzt und haben diese Umfrage gemacht. Und da kam raus, dass mindestens die Hälfte der Betriebe in irgendeiner Form für einen Teil des Sortimentes Industrieware zukauft. Also Teiglinge, Backmischungen, Backmittel einsetzt. Das war für mich noch gar nicht überraschend. Das war sogar eine relativ niedrige Zahl. Ich hatte mit mehr gerechnet. Da spielt bloß als kleine Anmerkung eine Rolle, dass viele gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich kaufen.
Oh, okay.
Vor allem bei den Backmischungen. Das nur am Rande. Aber was mich besonders irritiert hat und erschrocken hat, ist, dass 80% der Betriebe, egal um welchen Punkt es jetzt geht, ihren Kunden nicht mitteilen, was sie da zukaufen. Also egal, ob sie Teiglinge zukaufen oder Backmischungen. König-Ludwig-Brot hatten wir gerade im Vorgespräch als Beispiel.
Was es an verschiedenen Ecken, in verschiedenen Bäckereien gibt,
genau,
aber alles das Gleiche ist.
Genau. Also ich kritisiere gar nicht, dass sie es tun. Das muss ja letzten Endes der Kunde entscheiden, ob er das möchte. Aber er kann es nur entscheiden, wenn er davon weiß. Und wenn der Bäcker so transparent wäre, zu sagen, hey, ich habe hier eben das König-Ludwig-Brot, mache ich nicht selber, kaufe ich zu. Oder Croissant, ganz typisches Beispiel. Die wenigsten Bäckereien backen ihre Croissants selbst, sondern kaufen sie zu als Teiglinge. Wenn das dran stünde, kann der Kunde selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Und ich würde sagen, ein Großteil ist es egal, die kaufen es dann trotzdem. Aber ein anderer Teil sagt dann halt, hey, mein Bäcker, mir ist lieber, wenn du nur 3 Sorten hast und dafür weiß ich, dass es aus deiner Hand kommt.
Wer erst heute mit unserer Sendung, sage ich mal, auf die Idee kommt, demnächst selbst sein Brot zu backen, den kannst du ja mit Sicherheit so eine klassische Grundausstattung mit an die Hand geben. Muss ich irgendwas mir speziell zulegen, um mein eigenes Brot zu backen?
Also für das allererste Brot nein. Da hat man eigentlich alles da. Also ein Backofen ist da, eine Schüssel hat man irgendwo, die Hände sind eh da und eine Waage ist im Zweifel auch noch irgendwo zu finden. Und das war's schon.
Obwohl du sagst in deinem neuen Buch, es geht auch ohne Waage.
Genau, es geht im Notfall auch ohne Waage. Also im neuen Buch sind die Angaben sowohl in Gramm als auch in Tassen und Löffeln angegeben. Okay. Ich kenne fast keinen Haushalt, wo es mittlerweile keine Waage mehr gäbe. Also die Waage ist immer sicherer, schließt Fehler aus. Und wenn man sowieso gerade dabei ist, das Mehl abzuwiegen, dann gibt es auch keinen Grund, das Wasser über den Messbecher einzuwiegen, in Anführungszeichen. Dann kann man es auch gleich auf der Waage machen. Und dann hat man zumindest schon mal den Fehler ausgeschlossen, der passiert, wenn man das über Tassen macht und über Messbecher, dann wiegt man ja nicht ab, sondern nimmt das Volumen. Und das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie genau man guckt oder wie dicht man das Mehl da in diese Tasse reinpresst. Und dann gibt es schon wieder Fehler, dann wird der Teig zu weich oder zu fest.
Weil das ist ja, finde ich, der große Unterschied zwischen Backen und Kochen, dass ich teilweise wie im Labor sehr genau arbeiten muss beim Backen, habe ich das Gefühl.
Je nachdem. Also die Krux ist eigentlich, dass Einsteiger es ja möglichst einfach brauchen von der Rezeptur her und von den Angaben, also möglichst keine Kommastellen und so Geschichten, ne? Das schreckt ab und noch nicht mal krumme Grammangaben, sondern gerade. Wenn man das aber macht, dann versperrt man sozusagen Teil der Wahrheit, die auf dem Weg zum guten Brot nötig ist. Und wenn man es möglichst exakt angibt und ausführlich, dann schreckt das ab. Also das Buch Knetenbacken gut ist jetzt sozusagen der Versuch, beide Welten irgendwie miteinander in Deckung zu bringen, dass es einfach genug ist, aber nicht zu einfach.
Ein bisschen lockerer auch dran zu gehen. Der klassische Ofen, hast du gesagt, der reicht. Was brauche ich, so einen Backstein?
Noch nicht mal das am Anfang. Also wer jetzt wirklich mal probieren will, wie geht Brot backen, der nimmt einfach ein Backblech, heizt das mit dem Ofen auf, eine halbe Stunde ungefähr auf volle Kraft, also 250 Grad. Und da wird dann der Laib draufgeschoben.
Okay.
Das ist der Backsteinersatz.
Ich kann es aber ja auch viel verrückter machen. Brot backen auf dem Grill draußen. Der Airfryer, hast du Rezepte für den Airfryer auch?
Nee, leider nicht. Es geht hervorragend zum Aufbacken, ne? Wenn man Dinge eingefroren hat oder nochmal aufknuspern will, dann schon. Brot backen in der Heißluftfritteuse geht sicherlich auch, aber das ist, glaube ich, komplizierter als einfach am Backofen.
Kneten, Maschine oder per Hand?
Am Anfang von Hand, ne? Man muss es auch nicht komplett auskneten, also er muss nicht extrem glatt sein, so wie in der Maschine, sondern so, dass es einigermaßen alles zusammengekommen ist. Der Rest ergibt sich dann im Laufe der Reifezeit. Man hat ein bisschen weniger Volumen, aber nicht so, dass es kompakt ist.
Und ich habe Videos von dir gesehen, du knetest ja ganz speziell, wo ich denke, Gott, würde ich nie hinkriegen, dass du dann halt Luftblasen rausknetest und das wirklich mit den Fingerspitzen nur machst. Da bin ich wahrscheinlich zu grobmotorisch unterwegs.
Da müssen wir einmal das Vokabular noch trennen. Also Kneten ist das, was ich mache, um die Zutaten zusammenzubringen, bis ein schöner Teig da ist. Und das andere ist dann das Formen. Und wenn der Teig viel Gas gespeichert hat, also gut aufgegangen ist, und ich möchte das drin lassen im Teig, wie für Ciabatta zum Beispiel oder eine Focaccia oder ein Baguette, dann darf ich es natürlich nicht rausdrücken. Ne? Deshalb zieht man eigentlich nur an der Haut. Mhm. Also wie das Bettlaken, um die Matratze zu ziehen, kann man das auch beim Teig machen. Dann bleibt das Innenleben intakt und man hat trotzdem Spannung. Und darauf kommt es beim Weizenteig jedenfalls an, dass Spannung da ist.
Okay, kneten und formen. Ich schreibe es mir gleich in mein Vokabelheft. Die Brotbackform, die gibt es aus Steingut, Metall. Es gibt auch diese Gärkörbe, glaube ich, heißt es. Was empfiehlst du da?
Wenn man weiß, man möchte weiterbacken nach dem ersten Versuch, dann ist es schon sinnvoll, sich einen Gärkorb zu kaufen. Kostet auch nicht die Welt. Am Anfang kann man auch eine Schüssel nehmen, mit einem Tuch auslegen. Das Tuch deshalb, damit das Mehl, was man da reinrieseln lässt, nicht runterrutscht in der Schüssel. Der Gärkorb ist rau, da passiert das nicht. Und da reift der Teigling drin, wenn er geformt wurde. Wenn wir ihn einfach so reifen lassen würden, würden die meisten Teiglinge auseinandergehen im Laufe der Reifezeit, also flach werden. Deshalb braucht er eine Hülle außenrum, Stabilität, und dann wird er rausgekippt auf das heiße Blech oder irgendwann den Backstein und dann kann er aufgehen nach oben.
Hast du ein Hilfsmittel beim Backen, auf das du nicht verzichten kannst?
Es ist, glaube ich, die Teigkarte. Ich habe gerade überlegt, kann ich auf die Waage verzichten? Mittlerweile schon. Also mit Erfahrung kann man auch auf die Waage verzichten, weil man dann weiß, wie sich der Teig anfühlen muss. Aber die Teigkarte, also das Gerät, womit man den Teig teilt, wenn man mehrere Sachen draus backen will, Brötchen zum Beispiel, oder wo man auch mal Mehl unter den Teig schieben kann.
Sieht so ein bisschen aus wie ein Spachtel?
Ja, ist wie ein Spachtel aus dem Baumarkt, genau. Ist auch das Billigste am ganzen Brotbacken eigentlich. Also den würde ich nicht missen wollen, ja.
Mehl, Wasser, Salz und zack, fertig ist das Brot. Es kann trotzdem noch einiges schiefgehen, so einfach es auch klingen mag. Kommen wir mal zu Tipps für Backneulinge. Ich bin ehrlich gesagt schon überfordert vor dem Mehlregal. Was hast du da für eine Hilfestellung für mich?
Ja, also ich sage immer, solange man innerhalb des Getreides bleibt, also Roggen, Weizen oder Dinkel, kann man die Mehltypen auch tauschen, wenn man sich bewusst ist, dass man an der Wassermenge ein bisschen schrauben muss. Ne? Also je höher die Mehltype, umso mehr Wasser muss in den Teig. Das ist eigentlich schon das Einfachste, und ansonsten ist Mehl tatsächlich der Knackpunkt. Also ich kann die identische Mehltype kaufen von zwei verschiedenen Herstellern und habe zwei unterschiedliche Teige. Das kann passieren. Es kann auch das Gegenteil passieren, dass die Teige identisch sind, aber das hat man nicht in der Hand, als Kunde nicht und auch nicht als Rezeptautor. Insofern bin ich immer bestrebt zu sagen, haltet euch möglichst exakt ans Rezept, auch gern mit den Grammangaben, die da stehen, weil dann habt ihr diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen, und dann geht es eigentlich nur darum, langsam ein Gefühl für den Teig zu entwickeln. Und das ist was, das heißt nicht umsonst Gefühl, das kann man nicht vermitteln, das muss man selber aufbauen oder mal in den Backkurs gehen und den Teig anfassen und merken, ah, so muss er sich anfühlen. Aber es kann kein Buch und keine Internetseite, kein Text erklären, wie sich ein Teig anfühlen muss.
Aber wenn du sagst, exakt an die Grammvorgabe halten, das ist ja dann anscheinend nicht alles. Wenn ich von der Typung her das gleiche Mehl von zwei verschiedenen Herstellern habe und es ein komplett anderes Ergebnis oder anderes Ergebnis bringt. Du bewirbst ja kein konkretes Produkt.
Nö, das wäre auch sinnlos, weil das mit der nächsten Ernte schon wieder ganz anders aussehen kann.
Okay.
Also wenn ich jetzt sage, Firma A macht das beste Mehl, dann stimmt das vielleicht für das aktuelle Jahr, und im nächsten Jahr ist es schon wieder anders. Ne? Dann ist es vielleicht eine andere Firma, die für das Gebäck, für das Brot gerade das perfekte Mehl hat.
Kaufst du im Supermarkt dein Mehl?
Wenn ich nicht anders kann. Also normalerweise komme ich an diversen Mühlen vorbei auf meiner Kurstournee im Sommer und kaufe da das Mehl und habe dann so viele Reste für den Winter, dass es reicht. Manchmal kriege ich auch unverlangt was zugeschickt, dann teste ich das auch aus. Und in seltensten Fällen, also wenn ich zum Beispiel mal im Urlaub bin mit meinen Kindern oder so und die Lust haben auf Brot backen, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir da das Mehl, ja.
Jetzt wird von Mühlen aber ja auch schon eine fertige Brotmischung angeboten. Mhm. Gibt's auch. Sagst du Finger davon?
Kommt auf die Zutatenliste an. Also da lohnt es sich wirklich mal drauf zu gucken, wenn da nur Mehl draufsteht und vielleicht Trockenhefe oder Salz, irgendwas Unverdächtiges, dann kann man das machen, dann spart man sich das Abbiegen. Man muss natürlich sich dann auch an die Rezeptur halten, die da auf der Packung steht. Meistens stehen da noch andere Sachen drauf. Ascorbinsäure zum Beispiel als Mehlbehandlungsmittel, als Stabilisator oder technische Enzyme oder bestimmte Malze. Da wäre ich dann schon wieder skeptisch. Also ich bin eher ein Freund davon, die Rohstoffe an sich in den Teig zu geben und unter meiner Kontrolle zu haben. Und dann bin ich auch flexibel, ob ich daraus eine Ciabatta mache oder eine Focaccia oder was ganz anderes.
Du hast mir das nächste Stichwort schon geliefert, Hefe. Ich bin groß geworden, bei uns hat mein Vater zu Hause gebacken, den Würfel Hefe aus dem Kühlregal. Keine Trockenhefe. Macht was für einen Unterschied, das eine zum anderen?
Die Frischhefe ist aktiver. Also meine Rezepte sind alle mit Frischhefe konzipiert. Das heißt, wenn man die nimmt, dann stimmt der Zeitrahmen auch, Klammer auf, wenn man sich an die Temperaturen hält, Klammer zu. Wenn man Trockenhefe nimmt, muss man damit rechnen, dass es alles ein bisschen länger dauert, weil die ja quasi im Winterschlaf ist. Die ist ja nicht ganz trocken, aber fast. Und ehe der Stoffwechsel wieder in Gang kommt, dauert es ein bisschen. Also da muss man entweder mehr, relativ gesehen mehr Hefe nehmen im Vergleich zur Frischhefe oder man muss länger warten.
Aber das bringt mich zu einer Frage, die ich mir oft gestellt habe, habe nie eine Antwort, eine ausreichende bekommen. Zu Hause war es dann immer, als wir klein waren, wenn mein Vater gebacken hat, Handtuch drauf, meinte er, der Teig muss gehen, ihr müsst ruhig sein und er braucht es warm. Das heißt, wir Kinder mussten leise sein. Ich habe es ihm in dem Alter geglaubt, jetzt nicht mehr.
Nee, das ist Quatsch, weiß nicht. Okay. Also es gibt so verschiedene Mythen, auch der Mythos, dass alle Fenster zu sein müssen, keine Zugluft und so weiter, das ist Quatsch. Der einzige Grund, warum es nicht ziehen sollte, ist, damit der Teig nicht anhautet, also keine Haut kriegt, weil die kriegt man nicht mehr weg, die arbeitet man mit ein, dann hat man Verdichtungen im Brot. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, wenn der Teig einfällt, war er zu reifen, da ist nicht der Wind schuld, sondern man selbst.
Ist das Wichtigste beim Backen Geduld? Also sowohl was den Teig angeht, dass er geht, aber auch, dass ich nach dem ersten, vielleicht nur mittelmäßigen Ergebnis nicht gleich alles hinschmeiße?
Ja, vor allem das. Also der Teig geht auf, ne, dann steht eine Zeit im Rezept, die wartet man einfach ab, da kann man ja andere Dinge tun, kann man sich sozusagen selber austricksen, aber das eigentlich ist, dass man dranbleibt und zwar an einem Rezept, bis das perfekt ist und dann kann man zum nächsten wechseln, sonst verzettelt man sich.
Jetzt gehen wir mal den Sauerteig an in S4 Leute mit Lutz Geißler. Der erste, habe ich gelesen, soll ein Zufall gewesen sein im alten Ägypten, weil ein Teig vergessen wurde, der dann mehr oder weniger lebendig wurde. Stimmt das? Hast du dich da mit der Geschichte auch beschäftigt?
War ja keiner dabei, ne? Leider.
Das, also von uns beiden
also,
zumindest keiner.
Das ist zumindest eine Theorie. Es könnte so gewesen sein, aber es gibt tatsächlich auch aus der Schweiz, also aus der heutigen Schweiz, Funde aus der gleichen Zeit, wo auch schon Sauerteigbrot gebacken wurde, im weitestgehenden Sinne. Also da gab es wahrscheinlich an mehreren Orten auf der Welt, auf der Erde, ähnliche Zufälle.
Okay, du hast selber selbstverständlich auch deinen eigenen Sauerteig. Mhm. Der feiert bald Jubiläum, der ist von 2008.
Ja, genau.
Und den pflegst du, da gehen wir gleich später noch drauf ein. Hast du eine Vorstellung, wie alt der älteste momentan existierende Sauerteig ist?
Angeblich ist der um die 170 Jahre alt und liegt in Kalifornien rum.
Wir haben mal zur Auflösung, sage ich mal, einen Ton von Bernd Kütscher. Er war bis zum Mai der Leiter der Akademie für das deutsche Bäckerhandwerk in Weinheim. Und da gibt es eine Sauerteig-Bibliothek.
Ja, da gibt es zum Beispiel einen Sauerteig. Er ist ja beschriftet mit Stockholm. Da weiß man schon, wo er herkommt. Ein anderes beschriftet mit Tokio. Und wir haben einen, der heißt Klondike. Der wurde angesetzt, man glaubt es kaum, 1896 beim Klondike Gold Rush, also bei diesem Yukon River, wo die Goldschürfer hingewandert sind. Damals hat ein Goldschürfer sich ein Brot gebacken, hat sich einen Sauerteig angesetzt. Und wir haben eine Probe von diesem Sauerteig hier. Er gehört einem Pizzabäcker in Seattle, der damit jeden Pizzawettbewerb gewinnt. Ein sehr hoch biodiverser Sauerteig mit 5 verschiedenen Milchsäurestämmen und 4 natürlichen Hefen.
Schon beeindruckend, oder?
Ja.
Was ich mich gefragt habe, da bin ich dann so gedanklich ausgestiegen, was ist hochbiodivers und warum 4 natürliche Hefen?
Also hochbiodivers, ich glaube, Bernd Kütscher meint damit, dass einfach eine große Vielfalt an Mikroorganismen in diesem Sauerteig steckt. Das, was man sich im Hefewürfel kauft zum Beispiel, das ist ja nur ein Stamm einer bestimmten Hefeart. Kann man sich übrigens auch als Sauerteig kaufen, Reinzuchtsauerteig heißt es dann. Da hat man nur eine Hefe, eine Milchsäurebakterie sozusagen vervielfältigt. Das, was man im eigenen Sauerteig hat, ist einfach ein ganzes Orchester an Milchsäure und Hefe. Pilz, also Milchsäurebakterien und Hefepilzen, so ist richtig. Und die arbeiten alle miteinander zusammen. Es gibt immer Leitkeime. Und bei dem Pizzabäcker, der jetzt hier vorgestellt wurde, sind es 4 Leitkulturen sozusagen. Oder 5 waren es, glaube ich, sogar. Und in anderen sind es ein paar weniger. In den nächsten ist es wieder ein bisschen mehr. Das ist immer mehr oder weniger zufällig, abhängig davon, was bei uns an der Hand los ist, mit der wir den Sauerteig mischen, was im Mehl los war. Genau, und wie wir ihn führen, also welche Temperatur und Feuchtigkeitsbedingungen wir ihm sozusagen geben.
Dein Sauerteig hat überraschenderweise, fand ich, keinen Namen?
Er hat keinen Namen, ich empfehle es aber den Einsteigern immer, damit sie am Ball bleiben und ihn nicht verhungern lassen.
Weil du sagst, das ist so mehr oder weniger die essbare Tamagotchi-Version.
Genau, ein sehr einfach zu pflegendes Haustier.
Rückst du deinen Sauerteig raus? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du ein Stück Sauerteig für mich?
Ja, klar. Klar, es gibt ja unglaublich viele Generationen. Man frischt ihn ja jede Woche auf und jede Woche bleibt dann quasi was über. Das kann man weggeben, kann man anderweitig verbacken, dem Kompost zuführen.
Und ist Sauerteig so die Königsdisziplin des Backens, oder?
Ja, schon. Aber innerhalb der Sauerteigbäckerei gibt es dann schon auch noch andere Königsdisziplinen. Aber wenn wir jetzt Hefe und Sauerteig vergleichen, ist Sauerteig schon ein bisschen anstrengender. Deshalb, weil man mehr darauf aufpassen muss, was er tut, als die Hefe.
Ist Sauerteig gerade ziemlich hoch im Trend?
Ja, also gemeinsam mit Fermentation im Allgemeinen schwappt auch der Sauerteig so vor allem in die sozialen Medien und daraus ergeben sich dann wieder neue Dinge. Also backen ziemlich viele im Moment mit Sauerteig hier.
Weil Fermentation ja so unfassbar gut für die Darmflora oder Mikrobiom ist und uns gut tut. Aber ich habe auch eine Frage dazu schon an der Hand von Thomas Reinhardt. Er sagt, meine Frau hat einen Reizdarm. Sauerteig ist umständlich, ist halt nun mal berufstätig oder beide. Man hat wenig Zeit im Urlaub, ein Problem mit dem Füttern. Da sagst du, das muss nicht sein.
Nee, also ein Sauerteig ist ziemlich resistent gegen alles Mögliche, wenn er einmal auf der Welt ist. Und ich nehme meinen Sauerteig auch nicht mit in den Urlaub. Also ich mache selten Urlaub und schon gar nicht wochenlang. Aber theoretisch kann man so einen Sauerteig auch mal 4, 5, 6, 8 Wochen im Kühlschrank lassen. Dann möglichst im kältesten Bereich des Kühlschrankes, nicht unter 0, aber auch nicht weit über 5 Grad. Und dann bleibt er da halbwegs aktiv. Ne? Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und der schimmelt nicht, dann hat er es überlebt. Wenn er schimmelt, wäre er auch irgendwann so verschimmelt. Mhm. Insofern den Sauerteig dann einfach wieder auffrischen nach dem Urlaub und dann geht alles von vorne los.
Wie frische ich den auf?
Gibt es verschiedene Philosophien. Ich hänge eher der Philosophie an, dass man ein neues Gefäß nimmt, neues Glas nimmt, da Mehl und Wasser reingibt. Ich nehme 50 Gramm jeweils bei Roggensauerteig zum Beispiel. Und dann gebe ich ein ganz klein bisschen, also eine Löffelspitze vom alten Urlaubssauerteig in das neue Gemisch und lasse ihn aufreifen im Warmen. Also 28 Grad sagt man immer, aber es geht auch einfach Glas auf den Router stellen oder hinten auf die Lüftungsschlitze vom Kühlschrank, irgendwo, wo es ein bisschen
auf den Router stellen.
Okay. Kuscheliger ist, ja.
Okay, und dann habe ich den sozusagen neu angesetzt. Wenn ich ihn benutze, benutze ich logischerweise dann eben nie den ganzen, sondern nur immer einen Teil davon.
Genau, auch da gibt es verschiedene Philosophien. Traditionell hat man immer den gesamten Sauerteig, also das gesamte Anstellgut, so heißt es eigentlich, genutzt, um damit den Brotsauerteig herzustellen. Mhm. Und dann hat man vom reifen Brotsauerteig wieder was rausgenommen und aufbewahrt. Das geht aber nur gut, wenn man immer dasselbe Brot backt. Wenn man ständig andere Rezepte hat, dann ist es sinnvoller, das Anstellgut separat zu pflegen, so wie ich es gerade beschrieben habe, und davon immer was abzunehmen für den Sauerteig des Rezeptes. Und dann bleibt immer was über und das kann man dann vielfältig verwenden, ohne es immer wegschmeißen zu müssen.
Das heißt also auch, du hast nicht nur einen Sauerteig bei dir im Schrank stehen?
Aktuell habe ich 3 bei mir stehen.
Okay. Und was machen die so geschmacklich aus? Weil das ist ja auch das, was du bemängelst, sage ich mal, bei diesen Großbäckereien oder bei denen, dass wir gefühlt nur 3 Sauerteige in Deutschland unterwegs haben, die halt ganz viele Bäckereien beliefern. Was macht deinen Sauerteig aus?
Das, was jeden spontanen Sauerteig sozusagen ausmacht, dass er eine Zusammensetzung hat, also ein Mikrobiom hat, das sonst keiner nachmachen kann. Und wenn du jetzt meinen Sauerteig weiterpflegen würdest, würde er sich verändern auf dein Mehl hin, auf deine Umgebung hin und du hättest einen eigenen Sauerteig, den kann keiner kopieren. Auch wenn wir beide das gleiche Rezept backen, schmecken unsere beiden Brote dann anders. Und das ist eigentlich das, was viele, glaube ich, auch merken, wenn sie in den Supermarkt gehen oder in große Betriebe, die Masse machen müssen, dass mehr oder weniger alles gleich schmeckt. Und das geht bei Hefebackwaren so, das geht aber auch bei Sauerteigbackwaren so, weil es gibt nicht so viele Hersteller für Sauerteig, für Reinzuchtkulturen und die findet man dann in fast jedem Sauerteigbrot wieder.
Was mir aufgefallen ist, es gibt ja auch eine Sauerteigbörse online. Ja. Da werden mir dann Hilde, Ibrahim und Luzi mit Stammbaum angeboten, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Ist das empfehlenswert?
Ja, wenn man nicht Lust hat, selbst einen Sauerteig herzustellen, das dauert ja eine Woche mindestens und dann ist er noch nicht richtig fit, dann muss man dranbleiben erstmal. Dann kann man sich auch auf der Sauerteigbörse einfach von Hobbybäckern sich einen Sauerteig schenken lassen, zuschicken lassen. Das ist ganz einfach, ja.
Machst du aber nicht?
Nee, ich habe ja welche.
Ja.
Also im Zweifel verschicke ich dann an andere, ja.
Wie oft kommen tatsächlich Anfragen, dass du sagst, Lutz, rück mal ein bisschen was von deinem Sauerteig raus?
In den Backkursen regelmäßig, also in den Backkursen gebe ich immer Sauerteig weg, per Post relativ selten. Da weiß nicht, da haben vielleicht die ein oder anderen eher Hürden, mich anzuschreiben. Mhm. Deswegen, es gibt ja, weiß nicht, wie viele Einträge da sind, mehrere hundert Hobbybäcker, die da ihre Sauerteige anbieten. Das ist einfacher, als wenn man jetzt den Lutz Geißler anmorsen muss.
Und man kann es auch tatsächlich mit der Region eingrenzen, dass ich halt nur 5 Kilometer fahren muss.
Man kann auch Bekanntschaften schließen, Hobbybäcker-Bekanntschaften.
Okay. Brotblogger, Brotberater, Brotexperte, ich könnte noch ganz viele Sachen nennen, die du kannst und die du machst. Jetzt mal ganz ehrlich, bei dir klappt ja wahrscheinlich auch nicht immer alles gleich auf Anhieb, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Das ist ganz normal und das ist auch sinnvoll, dass nicht alles klappt, weil sonst lernt man nichts dazu.
Das stimmt. Aber das klingt jetzt wie so ein einfacher Kalenderspruch.
Nee, es ist wirklich so. Also ich bin ja nicht auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin, vom Wissen, weil immer alles funktioniert hat, sondern es ist ja eher das Gegenteil. Also das ist ja reizvoll, wenn irgendwas nicht funktioniert, rauszufinden, warum es nicht so funktioniert hat.
Aber ich finde es halt nervig, wenn ich, sage ich mal, ein Rezept verfolge, eine Vorstellung habe, wie das Brot dann in dem Fall nachher sein soll, aussehen, geschmacklich auch. Und es ist weit daneben. Dann zermürbt mich das, dass ich dann schon nicht mehr den Antrieb habe, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache.
Ja, aber Fahrradfahren hast du auch immer gelernt, oder?
Das stimmt, ja. Mit Stützrädern. Aber genau. Die habe ich beim Backen noch nicht so gefunden.
Aber dafür gibt es Einsteigerbücher zum Beispiel.
Okay, gut. Ich finde ja auch so herausfordernd, nervig wäre dann schon wieder zu negativ, wenn der Teig klebt, sich schwierig verarbeiten lässt, dann würde ich so mit meinem sehr großen Laienwissen sagen, okay, dann packe ich einfach ein bisschen mehr Mehl dazu, dann wird es schon klappen. Dann ist allerdings das Ergebnis natürlich ein anderes. Was ist dein Tipp?
Also so der Kardinalfehler, den man macht als Hobbybäcker, ist wirklich Mehl zuzugeben. Was man immer zugeben kann, ist Wasser, aber kein Mehl. Also ich sage immer, ein guter Brotteig klebt und wenn man das beim Formen vermeiden will, dann ist es eine handwerkliche Frage. Aber ein guter Brotteig muss kleben. Wenn ich so viel Mehl reingebe, dass der nicht mehr klebt, dann lässt er sich super verarbeiten. Aber ich habe am Ende einen Betonklotz.
Genau.
Und das ist die Krux. Also im Zweifel, wenn man nicht damit klarkommt, einfach in die Kastenform kippen, dann ist man diese Kleberei los und hat ein schönes Brot. Und irgendwann traut man sich dann vielleicht auch mal ans Formen ran.
So, was ist, wenn mein Teig nicht aufgeht?
Dann hat die Hefe gefehlt oder der Sauerteig. Das hat man einfach vergessen. Ja. Oder die Temperatur hat nicht gestimmt. Oder die Geduld war nicht ausreichend.
Das war wieder bei der Geduld.
Ja.
Und, ich meine, es gibt ja einmal Teig aufgehen, bevor es in den Ofen geht und im Ofen dann auch nochmal. Wenn im Ofen nichts mehr passiert, dann kann ich es aber auch nicht mehr retten.
Nee, dann ist vorbei. Also da hat man vorher zu wenig Geduld gehabt. Und ich glaube, die meisten Anfänger missachten den Zusammenhang von Temperatur und Zeit. Die Temperatur steht bei mir zumindest in den Rezepten drin, die es haben soll, die der Teig haben soll, die aber auch die Umgebung haben soll. Und wenn man da von abkommt und seien es nur 1-2 Grad, das klingt jetzt wenig, aber es ist viel für so einen Mikroorganismus, dann verschieben sich die Zeiten massiv. Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, also wenn es kälter ist, als es soll, dann dauert es entsprechend länger und wenn es wärmer ist, geht es schneller. Beides führt zu den meisten Fehlern im Brot, die Hobbybäcker haben.
Du hast ein Buch, das heißt ganz verrückt Brot backen. Ganz simpel. Und es ist eine Art Backtagebuch. Also da kann ich dann sozusagen, wenn ich mich an ein Rezept rangewagt habe, dahinter noch schreiben, was mir aufgefallen ist. Brauche 5 Minuten länger bei so und so viel Grad im Ofen, was auch immer. Macht's das auch schon so deutlich, dass ich da wirklich die Geduld haben muss, um zu meinem Traumbrot zu kommen?
Ja, also man bekommt immer ein Brot raus und meistens schmeckt es auch, weil der Geschmack über die Rezeptur festgelegt wird. Ob es dann genauso aussieht, das gleiche Mundgefühl hat, was man sich vorstellt, das ist dann wirklich Feinarbeit. Und dafür ist es immer sinnvoll, so eine Art Tagebuch zu schreiben, also zu notieren, was habe ich heute gemacht, wie warm war es. Und dann kann ich beim nächsten Mal reinschauen, wenn es besser geklappt hat oder schlechter, wie waren die Unterschiede zum letzten Mal.
Jetzt sitzt du mir die ganze Zeit schon relativ gelassen, kontrolliert gegenüber. Wenn in der Küche was nicht klappt, bist du dann auch noch gelassen?
Ja, wenn es um nichts geht, ne? Also wenn ich jetzt nur für mich oder meine Familie backe, dann bin ich gelassen. Das Brot schmeckt ja, wie gesagt, meistens. Wenn es jetzt um Fotoshootings geht für Bücher oder so, da kann ich schon auch mal ungehalten werden. Also ich kann mich erinnern, ich habe einmal im Hochsommer mussten wir Croissants backen in einer heißen Backstube und das ist schwierig, wenn so viel Butter im Spiel ist. Da habe ich dann auch mal so ein Croissant-Teigling an die Wand geschmettert, aber es war eine Ausnahmesituation, kommt nicht so oft vor.
Schlussrunde in SWR1, Leute, mit dem Brotexperten Lutz Geißler. Unser Studio-Feedback ist fast übergeschwappt. Also da war da ist es sehr gut gegangen. Der war ordentlich
gut fermentiert, ja.
Ordentlich Hefe drin oder Fermentation, genau. So, ich habe hier Will Julam. Er hat eine Frage, eigentlich schon fast eine Fachfrage zur Langzeitführung. Du weißt schon wahrscheinlich dann gleich Bescheid. Den Teig auch bei der kalten Gare im Kühlschrank besser im Gärkorb lassen, möchte er wissen. Er backt überwiegend mit Dinkel und er sagt, es ist eine super Sendung und er hat ganz angespannt zugehört.
Ja, gerade bei Dinkel sollte der Teig liegen, wenn er geformt ist, ne, in den Gärkorb und dann auch in den Kühlschrank, wenn das Rezept das so vorsieht. Also am besten nicht frei stehen lassen, weil Dinkel ist sehr nachlassend und wird sehr weich im Laufe der Reifezeit und geht auseinander, wenn er nicht im Gärkorb liegt.
Dann eine Frage, die häufiger uns hier erreicht hat. Diesmal ist es dann Steffen Rebell, der fragt, Lutz, wie ist das eigentlich, woran erkenne ich, ob meine Frischhefe noch gut ist, weil er dann halt ja immer nur einen Teil benutzt. Weil diese Päckchen sind, was, 12 Gramm, kann das sein?
42 Gramm. Und für gute Hobbybäcker-Rezepte braucht man ein paar Gramm, manchmal sogar unter ein Gramm. Mhm. Und dann bleibt natürlich viel über. Aber die Hefe hält auf jeden Fall bis zum MHD, also bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum, gut und ist dann auch triebkräftig.
Auch wenn sie
einmal aufgemacht ist. Am besten in einem Gläschen lagern oder in einer Tupperdose, ne, dass es nicht austrocknet. Und solange die nicht schimmelt, kann man sie verwenden. Wenn sie schon 2 Wochen über MHD ist, dann würde ich es auch lassen, weil die Triebkraft nachlässt. Aber ansonsten ist es überhaupt kein Problem.
Heike von Au aus Neidenstein hat sich gemeldet. Klingt wie eine Bekannte. Liebe Grüße an Lutz. Durch ihn sind Teige und ich Freunde geworden und gebe ich diese Erfahrung auch an andere weiter. Ich freue mich hier, ihn im Ländle zu hören. War vielleicht mal bei einem Kurs.
Viele Grüße an Heike, ja.
Ich muss allerdings auch sagen, es gibt sehr viel Lob. Allerdings nicht alle sind einverstanden mit dir. Da kommen wir gleich zu Eugen und Monika Seiferle aus Walheim. Mein Mann ist seit 45 Jahren Bäcker und Konditor. Der dreht gerade durch und hält das, weil du ungelernt bist, für einen gewissen Schwachsinn, ohne ganz konkret zu sein. Aber das ist ja genau das, was dir wahrscheinlich das ein oder andere Mal begegnet, dass man dir dann sagt, du hast das Handwerk ja gar nicht gelernt.
Ja, das ist so ein Papierdenken, ne? Also man muss erstmal einen Meistertitel haben, damit man über mitreden kann. Mhm. Ich kenne diesen Bäcker jetzt nicht konkret und er kennt wahrscheinlich auch nicht meine Arbeit, würde ich jetzt mal mutmaßen. Wenn er sich damit beschäftigt hätte, wüsste er, dass ich auch im Bäckerhandwerk unterwegs bin und es viele Bäcker gibt, die gut finden, was ich tue und auch wissen, dass es Hand und Fuß hat. Insofern kann ich es jetzt nur so stehen lassen, ohne die Hintergründe zu kennen, aber wenn er Lust drauf hat, können wir uns gerne mal unterhalten.
Und es ist ja wie bei ganz vielem, bei Brot vor allen Dingen auch, Geschmackssache. Der eine Bäcker gefällt einem, der andere Blogger auch. Also es gibt auch Menschen, die sich zum Thema Brot auslassen, die sprechen mich dann halt weniger an.
Ja, genau.
Alfred Biesinger aus Sigmaringendorf hat eine Frage. Ganz viele Tipps, meint er, waren es für ihn ein Tick zu viel, weil er es am Radio nicht so mitbekommen hat. Gibt es da auch eine Chance, das als Mail zu bekommen? Und da kann man, glaube ich, auf deinen Blog dann hinweisen.
Genau, kann man machen. Also ich habe ja eine Internetseite, plötzblog.de oder brotbacken.de, kommt man schneller hin. Es gibt die Bücher, man kann auch die Sendung ja nochmal nachhören. Ja. Das ist ja dann alles online zu finden beim SWR. Insofern gibt's ausreichende Informationsmöglichkeiten.
Selina fühlt sich gut abgeholt, schreibt sie, hat allerdings trotzdem eine Frage. Ich habe kürzlich mit dem Brotbacken angefangen und deine Herangehensweise an das Thema findet sie sehr sympathisch. Welches Buch ist denn da für den Anfänger besonders geeignet?
Also aus aktuellem Anlass sage ich natürlich Kneten, Backen gut. Also das neueste Buch, das ist wirklich einsteigertauglich. Viel einfacher geht es dann auch nicht mehr. Wenn man ein bisschen weiter einsteigen will, dann würde ich sagen, die besten Brotrezepte für jeden Tag. Ist ein langer Titel, aber so heißt das Buch.
Ein Thema haben wir noch gar nicht angepackt. Da bringt uns Charlie drauf. Thema Brotbacken. Bitte einen kurzen Kommentar zu Brotbackautomaten. Backe damit seit Jahren diverse Rezepte, auch Backmischungen. Da hat mich immer gestört, dass da immer diese Schraube im Teig klebt.
Ja, mich auch. Also man hat immer ein Loch im Brot. Ja. Ich weiß nicht, ob es neuere Modelle gibt, wo das nicht mehr der Fall ist. Die Brotform hat mich auch immer gestört. Aber letzten Endes, man kann natürlich Brot im Brotbackautomaten backen. Es kommt auch da auf die Rezeptur an. Also wenn ich jetzt die Backmischung nehme aus dem Supermarkt mit Haufen Zusatzstoffen, dann sehe ich das eher kritisch. Wenn ich eine eigene Rezeptur habe oder von jemand anderem, die sauber ist, in Anführungszeichen sauber, und ich die Parameter im Griff habe, warum nicht? Ist ein kleiner Ofen, mehr ist es ja nicht.
Dann gibt es eine Frage ohne Namensnennung. Seit 10 Jahren habe ich eine Glutenunverträglichkeit und muss entweder die schrecklichen Fertigbrote essen oder selber backen. Das Ergebnis befriedigt mich jedoch nicht. Hat sich Lutz Geißler mit dieser Problematik schon befasst? Und wenn ja, was rät er?
Ich habe mich am Rande damit befasst. Ist nicht ganz so mein Lieblingsthema, weil einfach andere Gesetzmäßigkeiten gelten als beim klassischen Brotbacken. Aber es gibt zum Beispiel beim neuen Buch aus Zusatzmaterial auf der Seite vom Verlag. Da ist ein glutenfreies Brot dabei. Es gibt andere Bücher, da sind einige glutenfreie Rezepturen dabei. Es gibt auch sehr gute glutenfreie Bücher von anderen Autoren. Da kann man mal gucken. Ist nicht mein Lieblingsthema, aber ich kann's.
Birte Oberle vom Bodensee hat sich gemeldet und möchte wissen, Trockensauerteig, was hältst du davon?
Kommt ein bisschen drauf an, ob er aktiv ist oder inaktiv. Aktiver Trockensauerteig muss nochmal mit Wasser und Mehl aufgefrischt werden. Dann ist es quasi ein lebendiger Sauerteig, den man zum Backen nehmen kann. Es gibt aber ganz viele Hersteller, die ihn quasi erhitzen. Zu stark erhitzen und dann ist er tot. Dann ist es einfach nur ein Geschmacksmittel und ein Säuerungsmittel. Das gleiche gilt übrigens für Flüssigsauerteige aus Drogeriemärkten und Supermärkten. Die sind in aller Regel auch tot. Also die kann man noch zum Säuern nehmen, aber zu nicht mehr zum Lockern.
Also nicht mehr den, den ich dann selber nachher pflege, ja, und genau, am Leben erhalte. Mhm. Lutz, vielen Dank. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Fragen mehr. Also Grund genug, nochmal wiederzukommen.
Sehr gern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.